der Fürst der Welt. Das hören wir auch von Christen. Es kommt der Teufel, aber dann geht's weiter mit oh weh. Aber was sagt Jesus? Es kommt der Fürst der Welt, aber in mir findet er nichts. Halleluja. Nicht der Teufel ist das Problem, sondern was da in uns noch zu finden ist, ist das Problem. Und wenn der Teufel da was findet, was von ihm ist, dann kommt er und holt sich das. Und das finde ich so stark. Jesus sagt, in mir findet er nichts. Halleluja. Und wir können da hinkommen. Das ist, was Paulus betet, dass wir Geist, Seele und Leib, dass wir heilig, untadelig, unversehrt vor ihm stehen. Es muss er etwas geben. Und da ist so wenig Verlangen nach Heiligkeit da. Da ist so wenig Streben danach, dass wir wirklich transparent sind, dass wir rein sind, dass wir für Gott leben, abgesondert sind. Da ist zu viel Wischiwaschi und das ist der Grund, warum wir keine Wunder haben. Das ist, wo der Heilige Geist ansetzen möchte. Und bitte, niemand fühle sich bedrückt. Ich werde gleich mir wieder einen Witz ausdenken, damit es ein bisschen lockerer wird. Ja, und ihr nicht denkt, irgendwie, ich bin jetzt böse mit euch. Aber irgendwie, da fehlt etwas bei uns. Das ist alles so flach geworden. Ja. Und wir haben das so wenig, ja, dass wir Ehrfurcht haben vor einem heiligen Gott, dass wir zittern vor seinem Wort. Hörst auch nicht viel darüber predigen, dass wir zittern vor seinem Wort. Das passt doch nicht zu einem guten Daddy. Gott ist mein Vater, ist mein Kumpel fast. Hey Gott, wie ist es heute? So ungefähr. Ja. Und Gott ist unser lieber Vater, aber er ist auch der heilige Gott. Ja. Und nur der Heilige Geist kann das bei uns irgendwie zusammenbringen und zu einer Realität werden lassen. Hier ist ein schöner Humanismus-Test. 3. Mose. Das ist eine ungewöhnliche Geschichte hier. 3. Mose 24. Ab Vers 11. Der Sohn der israelitischen Frau lästerte den Namen des Herrn. Also zwei haben sich da geprügelt, das ist die Vorgeschichte. Ja? Ach, lesen wir das. Vers 10. Der Sohn einer israelitischen Frau, es war der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter die Söhne Israel aus. Und der Sohn der Israelitin und ein israelitischer Mann rauften sich im Lager. Und der Sohn der israelitischen Frau lästerte den Namen des Herrn und verfluchte ihn. Da brachte sie ihn zu Mose. Die Mutter brachte ihren Sohn zu Mose. Der Name seiner Mutter war Schelomit, die Tochter des Sowieso. Und sie legten ihn in Gewahrsam, damit ihnen nach dem Mund des Herrn Bescheid gegeben würde. Und der Herr redete zu Mose, führe den Flucher nach draußen vor das Lager. Und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, eine Mutter, die ihren Sohn liebt, aber sie liebt Gott mehr und sie kann es nicht ertragen, dass ein heiliger Gott gelästert wird. Und das ist eine solche Liebe zu Gott, dass sie dort eine Entscheidung trifft, Familienbande oder Gott. Und dieses ganze Konzept, ja, dass das Evangelium ein Schwert ist, das trennt sogar Familienbande. Und dass Jesus gesagt hat, wenn wir Vater und Mutter nicht hassen, dann können wir nicht sein Jünger sein. Und bitte, viele Leute nehmen das als Entschuldigung und sagen, wieso denn? Ich erfülle das doch mit ganzem Herzen und sind Rebellen und so weiter. Ja, es geht nicht darum. Es geht darum, dass da Prioritäten da sind. Ich liebe meine Eltern, ich ehre sie, ich respektiere sie. Aber Jesus ist vor meinen Eltern. Und wir können ihm nicht dienen, wenn diese ganze Geschichte mit den Familienbanden nicht geklärt ist. Und so viele Leute können nicht losgehen, können nicht gehen in das, was Gott ihnen gegeben hat, in die Mission oder irgendwo anders, weil da Familienbande sind, weil da Rücksicht genommen werden muss auf das gute Ansehen der Familie und so weiter und so weiter. Und man sich erpressen lässt und man sagt, ja, ich würde gerne, aber das würde meine Mutter ins Grab bringen. Sie ist jetzt schon ganz kränklich und jammert mir was vor. Und wenn ich das tun würde, ja. Und das Evangelium geht durch ein Haus durch wie ein Schwert und es trennt Familienbande. Und wir würden das als herzlos empfinden, als unsozial und als irgendwie brutal oder egoistisch. Wir könnten diese Frau nicht verstehen, aber Gott hat sie so geehrt, dass sie mit Namen in das Buch kam. Und das bedeutet schon was. Mit Namen in das Buch zu kommen. Ja? Das bedeutet was. Ja? Gott hat gesagt, diese Frau, da gibt's noch so einen anderen, so einen Phineas. Das war auch so ein Eiferer für Gott. Ja, da haben sie da gehurt und dann ging er mit dem Spieß in das Zelt und hat sie beide durchbohrt. Mit einem Hieb hat er sie durchbohrt. Kannst du dir vorstellen, wie nah sie sich waren, ja? Dass es mit einem Speerstich durchging. Und er wird mit Namen geehrt. Er hat geeifert. Gott hat ihn gelobt. Dieses ganze Konzept einfach ist uns völlig fremd. Wir können damit nichts anfangen. Wir haben fast die Versuchung, wir müssten Amnesty International anrufen oder irgendwie muss doch hier Gerechtigkeit walten. Da ist so viel Humanismus da. So viel verkehrtes Mitleid, ja? Und unser Mitleid ist immer dann verkehrt, ja, wenn wir viel dort für Menschen empfinden, aber nicht sehen, wie Gott eigentlich die Geschichte sieht. Ja? Und Gott spricht davon offensichtlich in einer Art und Weise, die ihn sehr betrifft und die ihm Schmerzen bereitet. Er redet, wir könnten das nachschlagen, Hesekiel 36, 20 bis 23. Er redet dort davon, dass sein Name entweiht wird. Sein Name wird entweiht. Und das ist ihm nicht gleichgültig. Und nur so zum Mitschreiben, ebenso auch Jesaja 48, Jesaja 48. Vers 11. Um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. So spricht Gott. Das ist, wie Gott einfach empfindet. Und das schmerzt ihn, wenn sein Name entehrt wird. Und wenn Wunder durch den Namen Jesus sind, das ist ja der Zusammenhang, ja? Dann werden Wunder wieder kommen, wenn der Name den Platz hat in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken, den er eigentlich haben sollte. Wir möchten den Namen für Wunder gebrauchen. Gott sagt, ich möchte erstmal den Namen für deinen Lebensstil gebrauchen. Verstehen wir? Und wenn da der Name und dieser Eifer, Gott zu ehren, ja, und besonders brisant sind die Situationen, wo niemand da ist, wo wir sozusagen Urlaub von der Gemeinde und vom Pastor haben, wo wir alleine sind, wo niemand zuschaut, was wir jetzt tun und wie wir mit Dingen dieser Welt umgehen. Das sind die interessanten Situationen, wo der Himmel schaut, ob wir unsere Lektion gelernt haben und ob wir wissen, wo der Knopf ist, wie man von einem Kanal in den anderen springt, weil man sich nicht versauen will. Entschuldigt diesen Ausdruck. Ich weiß nicht, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt. Das sind die Situationen, wo Gott einfach schauen möchte. Und das sind die Dinge, wo ich dran bin zu lernen. Es gibt Sachen, die verunehren Gott. Und Gott möchte, dass ich da einfach ihm die Ehre gebe. Ich bin kein Bankräuber oder irgendwie einer, der Autos knackt oder so etwas, ja. Aber das sind andere Dinge, wo Gott arbeitet einfach. Malachi. Wo habe ich das in meinem... Ist nicht in meinem Konzept oder ich sehe es jetzt nicht, aber es gibt was mit Malachi. Kapitel 3, ne, erst Kapitel 3 und dann Kapitel 2 ist, glaube ich, pädagogisch besser. Mensch, ihr Geistlichen, helft mir doch mal. Es war irgendwo... Malachi, Kapitel 3. Nee, da ist was über den Namen und wie sie den Namen ehren. Oh, 16. Ja, vielen Dank. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Halleluja. Der Himmel schaut zu, ob wir seinen Namen achten. Ja? Und die schreiben das alles auf. Die schreiben das alles auf. Deswegen kann der Herr Jesus sagen, jetzt wollen wir mal uns unterhalten über jedes unnütze Wort, das du geredet hast, weil das alles aufgeschrieben ist. Es ist alles aufgeschrieben. Und wenn wir das Gute tun, dann sagen wir, hey, habt ihr gesehen? Aufschreiben. Ja? Wir haben keine Angst vor dem Buch, sondern wir freuen uns, ja, dass der Himmel zuschaut. Ja? Und wir geben ihnen noch Tipps, nicht schlafen, bitte notieren. Ja? Die sollen das aufschreiben. Hey Mensch, jetzt habe ich wieder klare Dinge dort in meinem Leben gehabt und habe mich von dem getrennt, was nicht gut war, und das erwählt, was gut war. Bitte notieren. Ein Buch der Erinnerung. Ist das nicht stark? Für alle, die den Namen, wie heißt es hier, die den Namen achten. So, und im selben Buch, Kapitel 2, Vers 1, gleich in den ersten Versen. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Und wir sind alle, sagt jetzt nicht, oh, das ist jetzt für den Pastor, wie schön. Ja, wir sind Priester und Könige, wir alle, die wir zu Jesus gehören. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Ich bedrohe euch die Saat, streue Mist auf euer Gesicht. Und manche sagen, ach, ich bin so froh, dass zwischen Maleachi und Matthäus Gott sich bekehrt hat irgendwie. Ja, irgendwie haben wir so ein ganz komisches Verhältnis zum Alten Testament. Ja. Ja. Da kannst du, das kenne ich vom Predigen. Du predigst aus dem Alten Testament irgendwas, was ein bisschen schärfer kommt. Und dann liegen sie ganz genüsslich in ihrem Sessel und sagen, naja, das ist ja Altes Testament. Gottes Abscheu und Gottes Hass auf die Sünde hat sich von Maleachi zu Matthäus bis zur Offenbarung nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass wir einen anderen Zugang zu ihm haben, dass wir eine größere Gnade haben, dass wir ein stärkeres Reinigungsmittel haben, das Blut Jesu. Das hat sich geändert. Ja? Und Gottes Sicht über die Sünde hat sich nicht ein bisschen geändert. Gott hat nicht nötig, sich da zu ändern. Und er macht da nicht irgendwelche Quantensprünge zwischen Maleachi und Matthäus. Ja? Nur damit wir keine Ehrfurcht kriegen. Gott hat sich nicht geändert. Und das ist gut. Das ist gut, dass wir einen Gott haben, den wir nicht über den Tisch ziehen können. Ja, so Mickey Maus Jesus, ja, der uns nichts anhaben kann, der uns nicht zur Rechenschaft fordert, den können wir nicht gebrauchen. Wir sind alle aus einem Holz geschnitzt. Wir brauchen einen, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. So sind wir nämlich gebaut. Wir möchten alle über den Tisch ziehen. Und allen sagen, wir sind im Recht und du bist im Unrecht. Das würden wir auch mit so einem Mickey Maus Jesus tun. Aber er ist kein Mickey Maus. Er ist echt. Und wir werden zittern vor ihm, wir werden stehen. Und da werden unsere flotten Sprüche uns vergehen, wenn wir vor ihm stehen. Das glaube ich. Und das ist gut. Wie ich sagte vorgestern, jeder, der Hoffnung hat, ihn zu sehen, der reinigt sich. Mann, eines Tages stehen wir vor ihm. Lieber, jetzt alles in Ordnung bringen. Ja. Reinigung, wer seine Sünde bekennt, ja, Gott ist treu und gerecht und er reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu reinigt uns. Jetzt ist Gnadenzeit, jetzt können wir aufräumen mit jedem Dings da, was wir da verbuddelt haben. All die Leichen aus dem Keller, raus damit. Damit klar Schiff gemacht wird. Halleluja. Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung. Und das ist nicht nur im Alten Testament. Im Neuen Testament siehst du, Paulus gibt Anweisungen an die Sklaven. Wir würden ihnen sagen, hol den guten Anwalt. Das wäre unser seelsorgerlicher Rat an die Sklaven. Ja, besorg den guten Anwalt, lass dir das nicht gefallen. Ja. Und Paulus sagt, ordnet euch unter, dient, tut eure Sache, liebt eure Herren. Ja, da hätten wir schon wieder Amnesty angerufen. Und dann sagt er, lebt so. Und dann erklärt er, wie diese Hingabe und diese Unterordnung aussieht. Und dann sagt er auch, warum will er das so? Damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. will Paulus sagen, der Arbeitsstil eines Sklaven hat eine Auswirkung auf den Namen des Herrn, ob er nun verlästert wird oder nicht? Du hast es kapiert, genau das will Paulus sagen. Hey, was du in der Schule tust, ob du bei der Arbeit nach rechts oder links schielst und auf einmal irgendwelche merkwürdigen Antennen ausfährst und Anleihen machst, Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist Betrug. Ich weiß nicht, warum ich das gerade sage. Es steht nicht in meinem Konzept, aber vielleicht hilft es jemandem. Und dieses Konzept ist uns vollkommen verloren gegangen, dass das, was wir im Alltag tun, eine Auswirkung hat auf den Namen des Herrn. Der Name wird entweiht, wenn Gott sagt, mein Volk lebt so im Mangel, so in der Knechtschaft, in der Zerstreuung und dadurch, weil sie nicht die Verheißungen erleben, den Segen haben, wird mein Name entweiht. Das kannst du mehrmals lesen in Hesekiel. Gott sagt, mein Name wird entweiht, weil sie so unter Durchschnitt leben, weil sie nicht haben, was sie eigentlich haben könnten und was sie haben sollten. Da kriegen wir ganz andere Motive, warum wir den Segen Gottes suchen wollen. Nicht, damit es uns noch ein bisschen besser geht, sondern damit Gott geehrt wird. Und vielleicht sind wir deswegen mit diesem ganzen Name it und Claim it nicht weitergekommen, weil das alles nur darum ging, weil dass wir uns irgendwie bedienen wollten und das Verlangen, dass ein heiliger Gott gesehen wird und dass die anderen sehen, Gott ist wirklich lebendig, das spielte eine Nebenrolle. Vielleicht, wenn wir da einfach so, gefällt dir, ne? Wenn wir da umschwenken, ja, und da an der richtigen Stelle irgendwie unser Verlangen einfach entwickeln, ja, dann würden vielleicht auch solche Segnungen, die wir so gerne alle haben wollen und die wir bekommen sollen, viel schneller kommen, dass Gott uns wirklich versorgt, dass er mit uns ist. Oh, Halleluja, ein Eifer für den Namen des Herrn, das ist, was wir brauchen. Und wir haben das schon neulich irgendwann uns angeschaut bei David. Er hatte das. Du kannst in den Psalmen studieren, ja. Das ist ja, sind ja Mustergebete der Anbetung, des Flehens, des Dankes und so weiter. Und mein Computer hat das gezählt. 99 Mal kommt der Name des Herrn vor, allein in den Psalmen. Nur in den 150 Psalmen. Das heißt, fast in jedem Psalm kommt der Name des Herrn vor. 99 Mal. Nur allein in den Psalmen. Der Name des Herrn ist ein Thema, das geht über Hunderte von Bibelstellen. Und es berührt unser Leben, es berührt unsere Zukunft, es berührt wirklich alles, was hier wichtig ist. Und es geht auch in diesen Bereich hinein eben des Übernatürlichen. Der Name des Herrn ist einer der großen Schlüssel für das Übernatürliche. Aber wenn wir ihn nur benutzen wollen für Wunder und nicht für das, was noch wichtiger ist, dann werden wir mit den Wundern nicht weiterkommen. Und ich glaube, das war der Punkt einfach, warum Gott mit uns in den 80ern nicht weitergehen konnte. Es kamen, es fingen die Wunder an. Es fing an zu kommen, aber dann ging es einfach nicht weiter. Weil Gott gesehen hat, wir sind nicht reif. Wir können damit nicht umgehen. Und es muss erst noch etwas hineingepflanzt werden in uns. Dass da Prioritäten kommen, die wir vorher nicht hatten. Und dann einfach wird er uns das geben. Gott wird uns das geben. Der Name des Herrn soll geehrt werden, nicht verlästert werden. Das ist sogar ein biblisches Gebot, 1. Johannes 3, irgendwo. Wir sollen glauben an den Namen des Herrn. Glauben an den Namen des Herrn. Und Gott sagt, dass er die belohnt, die seinen Namen lieben, die Liebe erweisen an seinen Namen. Das ist eine schöne Stelle, Hebräer 6, Vers 10. Das ist gut. Liebe gegenüber dem Namen des Herrn erweisen. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Das ist eine interessante Aussage hier. Das bedeutet, indem wir Menschen, den Heiligen, deinem Bruder, der dir manchmal gar nicht so heilig vorkommt, Indem du ihm dienst, beweist du Liebe zum Namen Gottes. Du sagst, was hat mit meinem Bruder, was hat das da? Gott liebe ich. Kennst du diese Leute? Ja, mit Gott haben sie kein Problem, bloß die Gemeinde ist total daneben. Und Gott sagt, unsere Hingabe, unsere Echtheit in der Liebe wird gemessen an dem, was wir miteinander tun. Daran sieht man das. Und die Liebe wird erkennbar, die Liebe zu Gott erkennbar daran, wie wir einfach miteinander umgehen. Das ist, Gott verbindet das. Wir trennen immer so, das ist profan und das ist gemeindlich. Das ist jetzt so der christliche Anteil und das ist so der Rest der Woche. Gott kennt so eine Trennung nicht. Wir sind alle im Vollzeitdienst. Fulltime Ministry, wolltest du schon immer werden. Heute ist die gute Nachricht, du bist schon längst drin. Hey. Liebe zum Namen des Herrn, indem wir auf der horizontalen Ebene dienen. Den Menschen dienen. So wird Liebe zu Gott ausgedrückt. Natürlich ist es nicht der einzige Weg, aber hier wird es nun einmal so beschrieben, also ist es auch so. Halleluja. Was habe ich gesagt? Welche Kapitel machen wir heute? Oh, wie viele Minuten? Du sagst mir wieder die Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, wann wir angefangen haben. Auch hier habe ich auch die Schriftstelle. Hier geht ja mein Konzept weiter. 1. Johannes 3, Vers 23. Glauben an den Namen des Herrn. Und in Hebräer 13, 15 wird gesagt, dass wir seinen Namen bekennen sollen. Das Anbeten, das Preisen Gottes ist ein Bekennen seines Namens. Und so sprechen wir den Namen aus mit allem Respekt, mit aller Liebe, die wir haben. Und das bewirkt, dass unsere Hingabe und unser Glaube an den Namen noch größer wird. Denn Glaube kommt durch das Hören. Also wir preisen Gott und unsere Lieder glücklicherweise sind voll inzwischen von dem Namen des Herrn. Das ist gut. Ja? Was fehlt, ist das Blut. Hey, das reimt sich auch noch. Ja? Das ist auch nicht jetzt das Thema, aber das fällt mir gerade ein, ja? Ein zentrales Thema in der Bibel ist das Blut Jesu und in unseren Liedern kommt es fast nicht vor. Fast nicht vor. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so wenig Herrlichkeit haben. Wenn du Hebräerbrief studierst, es gibt kein Ding in der Bibel, wo so viel Herrlichkeit drin ist wie der Hebräerbrief und kein Ding, wo so viel Blut ist wie im Hebräerbrief. Weil durch Blut kommen wir in das Heiligtum. Ohne Blut kommen wir nicht hinein. Und wenn das Blut wiederkommt, auf die Kanzel, in unsere Lieder, in unser Leben, in unser Denken, dann wird auch die Herrlichkeit wiederkommen. Nur mal so am Rand, das ist nicht mein Thema, aber wenn ich lehre, kann ich mir viele kleine Dinge so rechts und links doch mal so. Und es kostet nichts extra. Halleluja. Apostelgeschichte 15, 14. Ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Da wird von Menschen gesprochen, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn. 15, 26. Das Leben hingegeben für den Namen des Herrn. Kolosser 3, 17. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut es im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was wir tun. Alles, was wir tun. Und alles ist einfach alles. Umfasst unser ganzes Leben. Hier ist auch die Schriftstelle, die ich vorhin schon zitiert habe, 1. Timotheus 6, 1 mit diesen Sklaven, damit der Name nicht verlästert werde. Und das ist, was der Heilige Geist zurückbringen möchte. Ich habe einen lieben Freund, der ist im Pastorendienst und er erzählte mir, er hat eine super eine super Leiterin im Kinderdienst und sie haben ein großes Straßenfest organisiert und haben viele, viele Kinder aus der Umgebung dort gehabt von ungläubigen Familien. Und es war ein Riesending und das wurde geehrt in der ganzen Ortschaft dort und es hat großes Aufsehen erregt. Und am selben Abend, als dieses Fest zu Ende war, ist diese Kinderdienstleiterin mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, ins Bett gegangen. Gott hat so gesegnet und dann sowas. Und er hat gesagt, du, wir müssen jetzt sehen, dass du mal für eine Weile Pause machst und dass das, was ja eine Vorgeschichte hat, dass das in Ordnung gebracht wird. Ja, du bist nicht im Heiligen Geist, ja, und im nächsten Moment findest du dich mit einer fremden Frau im Bett wieder. Das kannst du mir nicht erzählen. Da bist du Wochen und Monate vorher schon abgewichen, einfach, und hast dein Gewissen geprügelt und totgeschlagen oder irgendetwas. Und er hat das getan, was richtig war. Er hat gesagt, du musst aus dem Dienst raus und wir müssen das einfach sehen, wie wir dir helfen können. Und seid sie total aufgeregt darüber, wo sie doch so ein gutes Kinderfest gemacht hat, dass sie jetzt aus dem Dienst raus soll. Nur wegen dieser Geschichte, hat sie gesagt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie profan das alles, wie flach das alles ist. Das ist, so viele Leute arbeiten in der Gemeinde, die könnten mit derselben Motivation im Kaninchenzüchterverein arbeiten. Und wenn ihnen der Verein nicht mehr gefällt, wechseln den Verein, wie bei der Bundesliga. Da haben sie mehr Chancen, da springt mehr für sie dabei raus, da wechseln sie den Club. Ganz einfach. Und jeder Pastor weiß, es gibt Leute, die sind in der Gemeinde, weil Gott gesagt hat, das ist deine Gemeinde. Und da gehen sie durch dick und dünn. Und dann gibt es Leute, die sind in der Gemeinde, weil gerade hier die flotte Musik läuft. Und die sind ein halbes Jahr später woanders, weil da noch flottere Musik läuft. Und mit diesen Leuten kannst du nichts anfangen. Denen kannst du nichts erzählen. Du kannst ihr Leben nicht prägen. Du kannst nichts in sie reinbekommen. Es ist schrecklich, stimmt's? Und Gott will, dass wir echt werden, dass wir Menschen werden von Hingabe, von Commitment, wo wir sagen, das ist meine Position und damit kann man rechnen, damit kann Gott rechnen, damit können die Engel rechnen, damit kann auch der Teufel rechnen. Ja, wir sind so eine leichte Beute für ihn, weil er nichts hat bei uns, womit er rechnen kann. Ja, wir müssen Menschen werden, die reagieren. Ja, manchmal, wenn es mir zu bunt ist, ich sage, wenn das jetzt nicht Schluss ist, ich drohe dir ein Fasten an. Ja, weil ich weiß, Fasten unterstützt mein Gebet und ich kriege mehr Power und ich kann im Fasten und Gebet Dinge tun, die ich vorher nicht tun kann. Ich drohe ein Fasten an. Ja, wir sind so harmlos für den Feind. Da muss irgendwie mehr. Halleluja. Der Name des Herrn soll geehrt werden. Er soll nicht verlästert werden. Unsere Anbetung ist nur so echt, wie unser Leben auch dahinter steht. Ja? Anbetung ist nicht die Viertelstunde Lieder singen am Sonntag oder zu anderen Situationen, sondern das ist der Ausfluss dessen, was 7 Tage vorher in der Woche gelaufen ist. Ja? Und darum ist so wenig Salbung da, darum ist so wenig Herrlichkeit da. Das ist der Grund. Nicht, weil wir nicht genug üben, weil wir die Lieder nicht kennen, weil ständig ein neues Lied eingeübt wird oder so etwas. Ja. Weil einfach da zu wenig Echtheit da ist. Und das ist, was der Heilige Geist jetzt wirkt. Er sagt, ihr müsst Wunder haben. Ihr habt überhaupt gar keine Wahl. Aber die Wunder sind sozusagen ein Abfallprodukt von einem echten Leben. Wenn das Leben kommt, die Wunder werden wieder kommen. Und das war unser Fehler. Wir haben die Wunder gesucht. Bitte stoße ich hier nicht an dem Wort Abfallprodukt. Ja, das war jetzt, ich habe einen großen Respekt vor Wunder. Aber was ich sagen will, ist, das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist einfach, dass wir Gott näher kommen und dass wir ihm erlauben, uns zu erforschen, dass wir erlauben, dass er uns verändert. Und dann wird das Übernatürliche kommen. Und ich habe Leute gesehen, die so 3, 4 Prinzipien genommen haben und hineingegangen sind mit aller Gewalt in das Übernatürliche, ohne sich um ihren Charakter und Lebensstil zu kümmern. Und die sind platt auf die Nase gefallen. Platt auf die Nase. Und sind so verwirrt heute und sind so von religiösen Geistern vernebelt, ja, ihr ganzes Leben seit Jahren und Jahren und Jahren ist ein einziger Beweis, Gott ist nicht mit ihnen. Und sie haben Visionen, sie haben Glauben, sie proklamieren, sie sind kühn und haben da irgendwo in der Provinz einen 6-köpfigen Hauskreis mit wechselnder Besetzung im Laufe der Jahre. und kommen nicht von der Stelle. Ja. Und alles sollte ihnen sagen, hey, wir müssen mal überprüfen, ist Gott mit uns? Aber sie sind so eingenebelt von religiösem Geist, dass sie sagen, Gott ist mit uns und super und Power und bum, bum, bum. Und alles stimmt irgendwie. Und nichts stimmt. Überhaupt nichts stimmt. Und es ist gefährlich, in das Übernatürliche zu gehen, ohne dass wir uns um unseren Lebensstil kümmern. Das sage ich mal so ganz klar. Es ist echt gefährlich. Da warten genügend religiöse Geister, die geben dir Visionen und oh, jede Menge. Ich kenne Leute, da weiß ich, in jedem Gebetstreffen haben die 5 Visionen. Mir graut es davor. Ich meine, ich würde gerne mal ab und zu eine haben, aber da habe ich meine Anfragen. Nicht, dass Gott nicht reden würde. Ja, aber so locker aus der Hüfte geschossen, kaum fängt man an zu beten ohne Salbung und da sprudelt es nur noch so an Worten und an Dingen und so weiter. Ich weiß nicht. Da wird Beweis sein in unserem Leben, dass das echt ist. Ja? Und so viele Leute haben, die haben Visionen, Visionen, Visionen. 10 Jahre später, sie sind immer noch genau da, es ist nichts passiert, sie kommen überhaupt nicht vorwärts. Gott will uns Träume und Visionen geben. Aber wir suchen in erster Linie einfach ihn. Wir suchen ihn. Und dann wird er das tun. Er wird das alles an den richtigen Platz bringen. Oh, Halleluja. Ich glaube, mit Kapitel 4 wird das heute nichts mehr. Weil da ist so viel drin in Kapitel 4. Und ich habe einfach irgendwie das Bedürfnis, dass wir hier einfach jetzt abbrechen. Wie findet ihr das? Und dass wir echt ins Gebet gehen und dass wir ihn suchen. Und ich sag's noch einmal, Gott ist gut, Gott ist für dich, Gott vergibt jede Sünde, Gott verdammt nicht. Gott ist nicht einer, der mit der Keule kommt. Aber Gott sagt, ich habe mehr Reinheit für dich, ich habe mehr Echtheit für dich, ich habe mehr Hingabe für dich, ich habe mehr Willigkeit, Opfer zu bringen. Gott hat das, aber wir müssen das suchen und wir werden nur suchen, was wir schätzen. Nur das, was wir schätzen, was uns wert ist, werden wir suchen. Wenn du sagst, ich brauche nicht mehr Opferbereitschaft, dann wirst du mit verschränkten Armen sitzen und sagen, naja, hoffentlich ist es bald vorbei hier, diese Geschichte. Das Predigen kann man noch ertragen, aber wenn dann dieses Beten da kommt, das ist unsere Antwort. Wenn Gott geredet hat, dann sollen wir antworten. Und du kannst da, wo du sitzt, in deinem Herzen antworten. Du kannst sagen, Gott, ja, hier bin ich voll erwischt. Und dann reagieren wir und wir legen uns fest. Umkehren heißt, so habe ich gemacht und ich erkenne an, was ich getan habe. Viele Leute verstehen unter Buße tun, ein bisschen sich schuldig fühlen oder sich schlecht fühlen. Mann, jetzt kam ich ja heute echt vor in der Predigt. Oh, das tut mir aber leid, dass ich erwischt wurde. Ja, das ist nicht Buße tun. Buße tun heißt, ich erkenne das an, so habe ich gedacht, so habe ich gemacht, so habe ich gelebt und das ist nicht gut und das gefällt Gott nicht und das wird mir nicht weiterhelfen und das verunehrt Gott und ich wende mich davon ab, ich verurteile, was ich getan habe. Buße tun heißt, ich verurteile etwas. Wir verurteilen uns nicht, aber das, was wir getan haben, verurteilen wir. Und dann wenden wir uns ab und sagen, stattdessen lege ich mich fest. Und wir sagen, Heiliger Geist, wann immer ich auch nur liebäugle mit dem da hinten, was ich jetzt beendet habe, überführe mich, komme, klopfe an, rede, zeige mir das, erlaube mir das nicht mehr. So kommen wir vorwärts mit Entscheidungen. Der Heilige Geist braucht Entscheidungen, auf die er nachher zurückkommen kann. Kann sagen, ich darf jetzt dich überführen, weil du dich festgelegt hast. Und es beginnt damit, dass wir unsere Haltung ändern. Es beginnt damit, dass wir heilige Gelübde vor Gott machen. Und dass wir sagen, das möchte ich und das gefällt dir. Und in diese Richtung will ich gehen. Und nimm mir jede Gelüste nach diesem da weg. Gott kann solche Operationen in uns machen, dass Gelüste nach unguten Dingen einfach rausgenommen werden. Aber was wir tun, ist, Gott, hier ist das Ding. Und jetzt behandle mich. Jetzt nimm es raus. Das ist, was Gott tun möchte. Und dann kommt Reinheit und dann kommt Liebe. Und wenn Liebe kommt, das ist ein gutes Schlusswort, Galater 5, 6. Wenn Liebe kommt, dann werden wir einen Glauben bekommen, der auch wirksam wird. Galater 5, 6 spricht von einem durch Liebe wirksamen Glauben. Das finde ich schön. Glaube können wir haben, noch ein Nöcher, aber der Zündschlüssel, dass das in Gang kommt, ist die Liebe. Die Liebe macht den Glauben wirksam. Wir können Glauben haben und es passiert trotzdem nichts. Aber die Liebe bringt das Ding zur Zündung und dann springt es an und dann wird es kommen durch Liebe, wirksamer Glaube. Das, was wir haben wollen. Halleluja. Könnt ihr euch vom Musikteam schon bereit machen? Oh Herr, wir wollen dir so danken, dass wir dir unterlegen sind. Dass du nicht zu täuschen bist. Wir sagen dir, das ist unsere einzige Rettung. Dass da ein Gott ist, den wir nicht über den Tisch ziehen können, den wir nicht um den Finger wickeln können, den wir nicht überzeugen können, dass schwarz-weiß ist. Das ist unsere einzige Hoffnung, dass uns geholfen wird, dass wir gerade werden, dass wir zurechtgebracht werden, dass unsere Ehen, unsere Familien, unser Arbeitsstil verändert wird. Unser Umgang mit den Dingen dieser Welt, unser Umgang mit den Finanzen, unser Umgang mit der Sexualität. Gott, das ist unsere einzige Hoffnung, dass du ein gerader Gott bist, der sich niemals ändert, der seine Prinzipien hat, der seine Maßstäbe hat, der weiß, was heilig ist, der weiß, wo der Segen kommt, der weiß, wo der Fluch kommt. Und du bist so gut und teilst uns das mit. Vorher, wir danken dir. Wir danken dir und wir kommen in deine Gegenwart. Wir kommen zu dir, weil du unsere einzige Hilfe bist. Nur du kannst den Sumpf trockenlegen in uns. Nur du kannst das Verschwommene klar machen. Begegne uns heute Abend, jetzt in dieser Zeit des Gebetes, in dieser Zeit, wo wir uns dir neu nähern und ausliefern. Begegne uns in deiner liebevollen Heiligkeit. Herr, ich will dir danken dafür, dass wir durch das Blut deines Sohnes ohne Angst, mit Kühnheit, mit Freimütigkeit in deine Gegenwart kommen können. Du verdammst uns nicht, du lehnst uns nicht ab. Wir sind hoch willkommen bei dir. Und wir können es lernen, uns zu betrachten, so wie du uns siehst. Dass wir zwischen unserer Person und unseren Werten trennen. Und wir bitten dich, lass das Schwert des Geistes heute Abend durch uns hindurchgehen. Dass wir nicht uns selbst und unseren Wert identifizieren mit unseren Werken und dann dran festkleben, sondern dass wir sagen, das sind wir, aber diese Dinge gehören in dein reinigendes Feuer und die nimmst du uns. Und dann sind wir besser dran als vorher. Du errettest uns von unseren Feinden. Du errettest uns von der Lust, von der zerstörerischen Lust, von dem Stolz, von der Überheblichkeit, von diesem geringschätzigen Reden. Du rettest uns davon, wenn wir sagen, Herr, lass alles, was aus unserem Munde kommt, total rein sein, dir wohlgefällig sein, dir Freude bereiten, dass das, was wir sagen im Verborgenen, im Gespräch, auch publik werden könnte in der ganzen christlichen Welt. Und wir haben uns nicht zu schämen. Wir müssten nicht beschämt werden, wir müssten nicht schamrot werden, Herr. Gib uns, dass wir heilige, heilsame, reine, gute Worte sprechen, die nicht verurteilend sind und wo wir uns genießen, wie gut wir sind, weil wir den anderen wieder so richtig schlecht gemacht haben. Herr, errette uns von diesem Lästern. Errette uns von diesem Lästern und diesem Fehlerfinden bei anderen und sich mit Gier und Genuss stürzen auf die Dinge, die nicht in Ordnung sind bei anderen. Herr, errette uns von dieser Heuchelei. Oh, wir bitten dich. Komme dem Schwert des Geistes und geh durch. Trenne du heute Abend heilig und unheilig. Wohlgefällig und nicht wohlgefällig. Trenne. Wirke das in unserem Leben, Herr. Und wir beten das. Ich bete das für mich, Herr. Ich bete das für mich, Herr. Oh, Heiliger Geist, wir möchten dich in deiner Heiligkeit kennenlernen. Du Geist der Heiligkeit, komm doch heute Abend. suche uns heim, du bist hier eingeladen. Du bist willkommen. Wir wissen, du handelst mit dem Unrat, mit dem Schmutz, mit der Sünde, damit wir noch mehr fähig sind, die Liebe Gottes zu erleben, seine Nähe zu erleben. Du kommst nicht mit Gericht gegen uns. Wir nahen uns zu dir. Wir nahen uns. Übernimm uns ganz, Heiliger Geist. Übernimm uns ganz. Tu dein Werk in uns. Wir möchten so sehr mit dir leben, dass das, was dir so wichtig ist, auch uns wichtig ist. Du bist so bekümmert darüber, dass dein Volk so wenig Power hat, dass so wenig Raum ist für die Kraft, so wenig Raum ist, dass du dich selbst der Welt zeigen kannst. Und wir haben uns so daran gewöhnt, wir denken, das ist normal, und wenn ein Wunder geschieht, ist das unnormal, und es ist genau andersrum, Herr. Da ist noch so viel Welt in unseren Köpfen. Dreh du uns doch herum. Entzünde uns mit deinem Verlangen, mit deinem Eifer. Hilf uns doch, zu fähigen Partnern zu werden, zu Waffenträgern des Heiligen Geistes. O Heiliger Geist, hilf uns zu glauben, dass sogar durch uns deine Waffen, die Gaben wirksam werden, dass sogar durch uns Worte Erkenntnis, Weissagung und Wunderwirkung, Heilung sogar durch uns fließt. Nicht, weil wir was sind, sondern weil da Menschen sind, denen du dienen willst. Oh, gib uns die Gesinnung eines Dieners. Gib uns die Gesinnung eines kleinen Waffenträgers, der nicht selbst bestimmt, welche Schlacht geschlagen wird und wann sie geschlagen wird, sondern der einfach mitgeht mit seinem Herrn und der die Waffen trägt und der ausgeliefert ist, der sagt, geh nur hin, was immer du dir vorgenommen hast. Ich werde mit dir sein in allem. Heiliger Geist, das möchten wir werden. Wir sagen dir das heute Abend. Was immer es kostet, was immer notwendig ist an Veränderungen, an neuen Prioritäten, mach uns zu treuen Waffenträgern, dass wir mit dir losziehen können in den Krieg und Beute machen können. Menschen erreichen, Menschen durch wenige Worte, durch Liebe, durch unser Wesen, durch Handauflegung, durch Kraft zeigen können, du hast sie lieb, du bist ihr Gott, ruf sie, komm nach Hause. Oh, Heiliger Geist, mach uns zu solchen ausgelieferten Knechten. Schenk uns ein solches Herz. Wir bitten dich herzlich. Suche uns heim. Hier und jetzt. Halleluja. 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 Oh, Halleluja. 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 Lass uns begreifen, dass du Gott bist und wir nicht Gott sind. Lass uns begreifen, dass wir Rechenschaft ablegen müssen, dass wir beobachtet werden, dass wir ein Schauspiel sind für die unsichtbare Welt. Lass uns begreifen, dass deine Ehre auf dem Spiel steht. Jeder Versuchung, die wir im Alltag widerstehen, vermehrt den Respekt der Finsternis vor uns. Wir wollen zu solchen werden, wovon die Mächte der Finsternis auch sagen, wie bei Paulus. Von Paulus weiß ich, Herr, dass wir solche werden, die gefürchtet werden in der Unterwelt. Von denen unsere Feinde wissen, wir meinen es ernst. Wir spielen nicht. Wir haben nicht nur so ein paar kesse Sprüche auf Lager und tun so, als ob, sondern das ist wirklich echt, es ist wirklich da. Es ist getestet, geprüft und für echt erfunden. Durch und durch, nicht nur so überlackiert, nicht nur so vergoldet, sondern pures, reines Gold durch und durch. Oh, wir bitten dich, dass du uns echt machst. Dass wir klar werden, dass wir einfach werden. Dass man bei uns nicht rätseln muss, zwischen den Zeilen lesen muss, sondern dass wir in Liebe sagen, was die Wahrheit ist. Dass wir keine Spielchen spielen, dass wir Menschen nicht im Ungewissen lassen. Mach du uns echt. Oh, Halleluja.